Der Magen, Ventriculus oder Gaster. Der Magen wird von seinem anatomischen Aufbau her folgendermaßen eingeteilt. Cardia ist der Mageneingang. Fundus, die obere Magenkuppel. Corpus, der Körper des Magens. Antrum, der untere Magenteil. Und Pylorus, der Magenausgang. Die Magenwand besteht, genau wie der Ösophagus, also die Speiseröhre, und der übrige Verdauungstrakt aus Mucosa, der Schleimhaut, Submucosa, sie enthält Blutgefäße, Nerven- und Lymphgefäße, Muscularis, der Muskelschicht, und Peritoneum, das Bauchfell. Die Muskelschicht enthält Muskelzellen, die in drei Richtungen angeordnet sind. Eine ringförmige Schicht, eine querverlaufende Schicht und eine längsverlaufende Schicht. Dadurch sind intensive, unterschiedliche Bewegungen des Magens möglich. In der Magenschleimhaut befinden sich die Magendrüsen. Hier wird der Magensaft produziert, welcher für die Verdauung wichtige Substanzen enthält. Der Aufbau einer Magendrüse. In den unterschiedlichen Zellen der Magendrüsen werden täglich bis zu 3 Liter Magensaft gebildet und in die Magengrübchen und somit in den Magen abgegeben. Die Nebenzellen produzieren den Schleim. Die Hauptzellen stellen einen wichtigen Stoff für die Eiweißverdauung her, das Pepsinogen. Salzsäure, HCl, und der Intrinsic Factor werden in den Belegzellen gebildet. Weiter kommt es noch zur Ausschüttung eines hormonähnlichen Stoffes, dem Gastrin. Dieser wird bei Füllung des Magens in die Blutbahn abgegeben und stimuliert die Magendrüsen zur Abgabe des Magensaftes. Die Physiologie des Magens. Die Aufgaben des Magens kann man folgendermaßen zusammenfassen: Speicherung des Speisebreis und Vermischen mit Magensaft, Schleimbildung, HCl, also Salzsäurebildung, Pepsinogenbildung, Bildung von Intrinsic Factor und die Gastrinbildung. Der Magensaft hat mit seinen unterschiedlichen Inhaltsstoffen auch verschiedene Aufgaben. HCl sorgt für die Aktivierung des Pepsinogens in aktives Pepsin und tötet Bakterien sowie andere Mikroorganismen ab. Nachdem das Pepsin aktiviert wurde, ist es in der Lage, Eiweiße in kleinere Peptide anzudauen, so dass diese im Dünndarm weiter aufgespalten werden können. Der Magenschleim dient zum einen als Gleitmittel und zum anderen überzieht er die Magenschleimhaut als Schutzschicht vor Verätzungen durch die Salzsäure. Der Intrinsic Factor hat Enzymcharakter und bindet das mit der Nahrung aufgenommene Vitamin B12. Nur so gebunden kann das Vitamin B12 im Darm resorbiert werden. Die Regulation der Magentätigkeit erfolgt einmal mit Hilfe des Gastrins und über das vegetative Nervensystem. In der Magenwand sitzen Dehnungsrezeptoren, die bei Füllung des Magens den Dehnungsreiz weitergeben. Umgekehrt wird die Magenmotorik wieder gehemmt, indem 3 Hormone, welche im Zwölffingerdarm gebildet werden, wirksam werden. Das Enterogastron, das Sektrin, das Sekretin und das Cholezystokinin. Erst wenn der Speisebrei alkalische Werte aufweist, also um pH 8, fällt die Hemmung weg und die nächste Portion Speise kann in den Darm gelangen. Die Verwandlung von saurem in alkalischen Brei geschieht durch den Gallensaft sowie Wasser und Bicarbonat, welches aus der Bauchspeicheldrüse stammt. Dieser Vorgang ist unbedingt erforderlich, da sonst die Verdauungsenzyme nicht wirken können. Zuletzt ist noch ein Protein, welches aus der Darmschleimhaut ausgeschüttet wird, für die Hemmung der Magenmotorik maßgebend. Es ist das GIP, das Gastric Inhibitory Protein. Die Verweildauer der Speisen im Magen ist unterschiedlich lang. Kohlehydrate ca. 1-2 Stunden, Eiweiße ca. 3 Stunden und Fette 4-5 Stunden. Getränke verweilen nur wenige Minuten im Magen. Bei der Verdauung werden 3 Phasen unterschieden: die kephalische Phase, der Anblick von Speisen, die gastrische Phase, der Magensaft wird ausgeschüttet, und die intestinale Phase, die Dünndarmverdauung.